Ich bete. Deine Gnade reicht so weit der Himmel ist, ja noch viel weiter. Und zu deiner Gnade gehört es, dass du mit uns redest, dass du uns dein Wort gegeben hast, schriftlich hast du es uns zugesichert, wie sehr du uns liebst und dass deine Gnade gilt für alle Zeiten. Und du willst so immer wieder neu auch mit uns reden. Dieses Wort, diese vielen Worte, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, vor langer, langer Zeit, sie sollen immer wieder neu lebendig werden. Du willst sie brauchen, um heute zu uns zu reden und morgen und jeden Tag neu. Und so dürfen wir dich jetzt bitten, Herr, rede du und hilf du uns, einem jeden recht zu hören. Amen. Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, das ist eine der bekanntesten Geschichten des Neuen Testaments. Dass Jesus Wasser in Wein verwandelte, das wissen auch viele unserer Zeitgenossen, die sonst nicht allzu viel mehr über die Bibel wissen. Schon so mancher träumte ja auch davon, dass das Wasser im Rhein goldener Wein wäre. Und es ist tatsächlich eine Schlagzeile und ein Artikel in vielen renommierten Zeitungen wert, wenn aus Wasserhähnen plötzlich Wein statt Wasser kommt. Im Sonntagsbrief abgedruckt vom letzten Jahr eine solche Meldung. Zugleich ist aber die Geschichte vom Weinwunder zu Kana manchen Christen auch irgendwie anstößig. Wie zum Beispiel dem neuen Mesner. Ich weiß, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle sie trotzdem gerne wieder, weil ich sie einfach zu köstlich und zu treffend finde. Dieser neue Mesner ist ein Besserwisser und Moralist dazu. Während die anderen einen Schoppen Wein nicht abgeneigt sind, sitzt er dabei und trinkt entweder pures Wasser oder Milch. Und so kann er eines Tages nicht mehr an sich halten. Jesus Christus hat bestimmt nicht so viel getrunken wie ihr, wettert er und rügt den Kirchenrat, der da beieinander hockt. Und wie war das bei der Hochzeit zu Kana? Fragt der Kirchenälteste schlagfertig. Na ja, lenkt der Mesner pikiert ein, aber da wäre er besser auch nicht hingegangen. Hat das Jesus vielleicht selbst ähnlich gedacht? Damals in Kana wäre ich doch besser heute nicht gekommen. Merkwürdig wirkt jedenfalls seine doch sehr unfreundliche, ja geradezu respektlose Antwort an seine Mutter, so als wäre er schwer genervt. Was hab ich mit dir zu schaffen, Frau? Und meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das klingt doch so wie, ich bin nicht im Dienst. Jetzt werde ich auch hier noch bei dieser Hochzeit mit dienstlichen Belangen belästigt. Dabei hatte Jesu Mutter doch nur eine Bemerkung fallen lassen darüber, dass es keinen Wein mehr gibt. Hochnotpeinlich für den Bräutigam, keine Frage. Doch Jesus hörte wohl richtig, nämlich mit dem Appellohr. Also, sie haben keinen Wein mehr, hieß in dem Fall, kümmer dich bitte drum, hilf ihm aus der Patsche. Diese Geschichte ist außerdem voller Anspielungen auf andere biblische Texte. Zum Beispiel auf eine Begebenheit, die uns in den anderen drei Evangelien erzählt wird. Da fragen die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn, warum seine Jünger oder warum ihre Jünger und die des Johannes fasten, seine aber nicht. Jesus antwortete mit einem Vergleich. Können denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Und dann folgt noch die Bildrede vom jungen Wein, den man nicht in alte Schläuche füllt, weil er sie sonst zerreißen würde. Oder es gibt die Anspielung auf das Volk Israel am Sinai, das dreimal da sagte, gruppiert ist das um die 10 Gebote herum, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und mit genau dieser Aufforderung geht die Mutter Jesu zu den Kellnern. Was er euch sagt, das tut. Überraschend nach der harschen Antwort Jesu, oder? Sie weiß, so scheint es, so schimmert das hier durch, sie weiß um die übermenschlichen Möglichkeiten Jesu, seine göttliche Kompetenz. Und wie die Menschen des Volkes Israel Diener Gottes sein sollten und wollten, so sollen nun eben die Kellner Jesus zu Diensten sein. Und natürlich nicht nur sie, sondern auch die Jünger und letztlich auch wir, die Leser und Hörer dieser Geschichte. Und als Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten mit dem Bild der Hochzeit antwortete und begründete, warum seine Jünger nicht fasteten, so nutzt er damit ein Bild, das den Zuhörern Jesu bekannt war. Und so ist das auch hier in Kana natürlich. Das ist, die Hochzeit steht auch nochmal für etwas anderes, nämlich dafür, dass Gott mit seiner Welt zum Ziel kommt und dass das wie ein Hochzeitsfest sein wird. Gott ist der Bräutigam, der sein Volk erlöst. Und dieses ist die Braut. Oder neutestamentlich, Christus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Das alles also atmet etwas Großartiges, etwas Frohmachendes, etwas, das uns allen Grund gibt zu feiern, ein rauschendes Fest miteinander zu feiern. Am Ende dieser Geschichte steht die lapidare Feststellung, dass Jesu Jünger an ihn glaubten, weil Jesus dort in diesem Tun seine Herrlichkeit geoffenbart hatte. Obwohl also seine Zeit noch nicht gekommen war, er noch nicht am Zielpunkt seiner Reise angekommen war, in Golgatha am Kreuz, dort besiegelte er das Heil für diese Welt, für alle Menschen, die ihm vertrauen, in ihm ihr Heil suchen. Also, obwohl er noch nicht an diesem Ziel war, haben die Jünger doch schon in seinem Tun hier in Kana entdeckt, dass sie nur in ihm das Leben in Fülle finden. Dass er das Leben ist und ihnen das Leben anbietet. dass sie in ihm Anteil haben an der Herrschaft Gottes, dass sie durch ihn teilnehmen werden am Hochzeitsmahl, am Ende aller Zeiten. Der Evangelist erzählt diese Geschichte und lässt die Jünger für uns alle stehen, die wir diese Geschichte hören oder lesen und die wir doch schon um Karfreitag und Ostern wissen und so glauben können an Jesus als den, der nicht nur Wasser zu Wein macht, sondern der vielmehr aus Sündern Heilige machen kann, aus dem Tode Geweihten zum Leben Befreite, aus Heidengläubige, aus Gottesleugnern Gottesfürchtige, aus Verängstigten Mutige, der Hoffnungslose zu begeisterten Boten und Trägern einer unsterblichen Hoffnung machen kann. Jesus macht Menschen Mut und schenkt ihnen etwas. Menschen, die allzu oft keinen Grund zur Freude haben, deren Leben oft und von ihrem Ende her gesehen eigentlich tief freudlos ist. Denn wir wissen alle, am Ende steht der Tod. Das ist nichts, worauf man sich freut. Jesus macht aber solche, macht uns Menschen zu solchen, die von einer tiefen und dauerhaften, von äußeren Umständen unabhängigen und eben bis ans Lebensende reichenden Freude erfüllt sind. Der Grundton des Lebens von Christen ist Freude. Christen, so möchte ich sagen, haben immer Grund zu feiern, weil sie das sind, wie sie sind, Christen, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, Menschen, die den kennen, der Wasser zu Wein gemacht hat und eben nicht Wasser in den Wein geschüttet hat. Deshalb konnten die Jünger nicht fasten, weil er, der Bräutigam der endzeitlichen Hochzeit, bei ihnen war. Und deshalb hat Jesus auch nicht bei einem Glas Milch oder Wasser beim Fest gesessen, das der Zöllner Levi für seine Freunde gegeben hatte, dann, nachdem Jesus ihn zu seinem Jünger gemacht hatte. Oder bei so mancher anderer Gelegenheit. Sondern er hat mit den anderen getrunken und gefeiert. Und selbst auf die Gefahr hin hat er das getan, dass die anderen ihn Fresser und Weinsäufer nennen. Er hat mit den Menschen gesessen und gefeiert, weil es einen Grund dazu gab. Jesus nennt ihn am Ende einer seiner Beispielgeschichten, der vom verlorenen Schaf, das der Hirte wiedergefunden hat. Da sagt er, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Die Menschen haben in Jesu Gegenwart Gott erfahren, haben die Tür zum Reich Gottes weit offen stehen sehen können und haben sich Gott neu zugewendet. Für Christen gibt es immer einen Grund zu feiern. Und doch vermitteln wir manchmal eher den Eindruck, dass Jesus eben nicht Wasser zu Wein, sondern Wasser gemacht, sondern Wasser in den Wein geschüttet hat. Wie oft ist mir das schon begegnet, dass Menschen uns Christen für Spaßbremsen halten, für Menschen, denen alles verboten ist und die alles verbieten, was Freude macht, dass das Christsein eben genau das bedeutet und ausmacht. Wie oft ist mir das schon begegnet, dass Menschen so vom Christsein abgestoßen sind, weil ihnen die Christen so vorkommen wie dieser Mesner von der kleinen Anekdote am Anfang. Als ich Pressesprecher der Evangelischen Allianz in Herford war, wurde ich von einigen Allianzleuten aus der landeskirchlichen Gemeinschaft damals aufgefordert, eine Aktion zu initiieren, die sich gegen verkaufsoffene Sonntage richten sollte. Also da müssen wir doch jetzt mal zu Felde ziehen für die Sonntagsheiligung und gegen das. Ich bin nun beileibe kein Freund dieser Aushöhlung des Sonntags. Doch die Evangelische Allianz Herford war damals in der Öffentlichkeit überhaupt nicht aktiv. Sie war allenfalls dafür bekannt, sich abzusondern, abzugrenzen, mit allen anderen nichts zu tun haben zu wollen. Und dann mit einer Aktion gegen etwas in die Öffentlichkeit gehen, das wirft kein positives Licht auf die Christen. Da sind sie wieder, die gegen alles sind, auch und uns alles madig machen wollen. Einige Jahre später, wir hatten inzwischen begonnen, auf Vereine, Verbände, die Kommune, den Kreis zuzugehen. Immer Ende des Jahres, also Anfang Dezember irgendwann, haben wir sie angeschrieben und gebeten, dass sie uns Gebetsanliegen für das neue Jahr geben. Anliegen, die für das kommende Jahr stehen, wofür wir beten sollen. Und wir haben dann diese Gebetsanliegen, die uns zugeschickt wurden, in der Gebetswoche am Anfang des Jahres und auch über das Jahr hinweg immer wieder in unsere Gebetstreffen hineingenommen. Und dann waren wir im Gespräch mit dem Bürgermeister, mit dem Landrat, mit der Feuerwehr oder wem auch immer. Und dann konnten wir zum Bürgermeister kommen, als es um eben diese Frage ging, wie viele verkaufsoffene Sonntage mögen es denn sein, um ihm unsere Sicht zu sagen. Er fragte geradezu danach. Und dann konnten wir uns einbringen mit einer Gebetsaktion mitten in der Fußgängerzone. Wir haben von einem großen Herforder Kartonhersteller ganz viele Kartons bekommen, die man so ineinander stecken konnte, und haben eine große Gebetswand aufgebaut, mitten auf einem der schönen Plätze Herfords. Und haben dort Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Bitten anzupacken. Und wir haben gleichzeitig Frühstück und Kaffee angeboten. Das hat etwas ausgedrückt und ausgestrahlt, Liebe und Freude transportiert und zugleich die Botschaft, dass uns der Sonntag heilig ist und warum das so ist. Es hat leider eine lange Tradition, dass Christen nicht als Sinnbild für Lebensfreude stehen. Doch gerade das können und sollen wir sein. Gerade auch in solchen Zeiten wie diesen, in denen Menschen die Freude ja abhanden kommt. Ja, wir können feiern. Auch jetzt, in diesen Zeiten, können wir feiern. Ich finde, die Kirchweih war ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das geht. Aufeinander Rücksicht nehmen, einander schützen und doch etwas Frohmachendes gestalten und miteinander erleben. Und jeder, der miterleben wollte, konnte das tun. Auch die Kalenderaktion oder die Osteraktion im letzten Jahr atmeten etwas von dieser Lebensfreude, die wir haben, immer haben, weil Jesus Christus immer bei uns ist. Sicher leiden wir auch mit den Leidenden und trauern mit den Trauernden. Und sicher stöhnen wir auch selbst über diese vielen Einschränkungen. Natürlich würden wir gerne einander wieder näher kommen, die Hände reichen, uns in den Arm nehmen und vor allen Dingen auch noch mal wieder das Lachen sehen. Heute Morgen hatten wir es gerade noch. Und Schulter an Schulter miteinander sitzen und miteinander feiern mit einem Kuchenbuffet oder meinetwegen auch mit Salaten und Gegrilltem und Saft und Wasser und Bier und Wein, was eben jeder so trinken will. Miteinander eben richtig so zusammen sein und das genießen. Und natürlich möchten wir hier im Gottesdienst gerne laut singen und einander dabei auf den Mund schauen können. Doch wer sollte darauf leichter verzichten können als wir? Weil wir auch ohne all diese Äußerlichkeiten, ohne die irdischen Genüsse oder was auch immer sonst Lebensfreude in uns tragen. Und gemeinsam auch auf Distanz hin miteinander von Herzen Freude erleben können. Wir haben immer Grund zur Freude. Der Bräutigam ist immer bei uns. Und wir können immer schon in Vorfreude auf das große Hochzeitsmahl am Ende aller Zeiten feiern, selbst wenn das ohne Essen und Trinken, ohne unser eigenes lautstarkes Singen geschieht. Und ohne einander die Hände zu reichen oder einander in den Armen zu liegen. Denn wir leben von der Fülle, die Jesus Christus für uns immer bereithält. Wir leben von seiner Herrlichkeit, die wir in den Geschichten des Neuen Testaments entdecken können. Aber auch in unserem Leben ja doch immer wieder erfahren haben und auch immer wieder neu erfahren können. Auch in unserem Leben, wie Jesus immer wieder Wasser zu Wein machen, unseren Mangel in Fülle verwandeln, unsere Schwäche in Stärke. Jesus Christus will uns zu Menschen machen, die sich freuen können. Und die sich auch mit anderen freuen können. Die sich nicht dadurch auszeichnen, vor allem gegen dieses oder jenes zu sein. Und auch nicht dadurch auszeichnen, dass wir uns mit einem Gebotskatalog abmühen und für sonst nichts mehr Luft und Lust haben. Sondern eben vor allem durch eine tief in uns liegende Freude, gepaart mit Dankbarkeit, Zuversicht, Hoffnung, Liebe und Barmherzigkeit. Weil Jesus nicht nur Wasser in Wein verwandelt, sondern vielmehr noch unseren Unglauben in Glauben, unser Misstrauen in Vertrauen. Und damit bekommen wir das alles, Freude, Dankbarkeit, Zuversicht, Hoffnung, Liebe, Barmherzigkeit und vieles mehr. Im Glauben bekommen wir das alles von Jesus geschenkt. Von seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade. Amen.